Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, liebe Gemeinde, manchmal ist es besser, sich zu trennen. Es gibt Situationen im Zusammenleben von Menschen, die sind einfach richtig verfahren. Ohne böse Absicht. Niemand wollte es so. Man ist gemeinsam in eine neue Zukunft aufgebrochen. Man hat es sich gut miteinander vorgestellt. Und dann kamen immer wieder Spannungen, Streit, Konflikte. Und alle Versuche, sie aus der Welt zu schaffen, die haben nicht gefruchtet. Und statt mit Hängen und Würgen irgendwie weiterzumachen, am gemeinsamen Traum krampfhaft festzuhalten, ist es manchmal besser für alle, sich zu trennen. Das ist schmerzhaft, schlimm, manchmal richtig traumatisch, eine Erfahrung, die tief in den Knochen sitzt, auch wenn hinterher viele sagen, es war besser so. Menschen in verschiedensten Konstellationen kennen solche Trennungen. Es kommt im Berufsleben vor, dass Arbeitgeber und Arbeitnehmer sich trennen. Paare erleben, dass es einfach nicht mehr miteinander geht, trotz Eheversprechen und Segen. Es kommt in Gemeinden und Gemeinschaften vor, dass Menschen gehen. Auch ihr als Christusbruderschaft habt es erlebt, dass die ursprüngliche Gemeinschaft sich getrennt hat. Und in diesen Tagen gehen unsere Blicke häufig nach Nahost, verbunden mit dem Wunsch und der Hoffnung, dass es vielleicht doch eines Tages noch zwei getrennte Staaten in Israel-Palästina geben könnte. Unser heutiger Predigttext ist eine Trennungsgeschichte. Manche sagen, sie sei geradezu ein Modell einer idealen Trennung. Jedenfalls zeugt diese Geschichte von einem tiefen Realismus der Bibel, dass Trennung auch eine Möglichkeit sein kann, mit der Gott Menschen führt. Hören wir aus dem ersten Buch Mose im 13. Kapitel. So zog Abram heraus aus Ägypten mit seiner Frau und mit allem, was er hatte, und Lot mit ihm ins Südland. Abram aber war sehr reich an Vieh, Silber und Gold. Und er zog immer weiter vom Südland bis nach Bethel, an die Stätte, wo zuerst sein Zelt war, zwischen Bethel und Ai, eben an den Ort, wo er früher den Altar errichtet hatte. Dort rief er den Namen des Herrn an. Lot aber, der mit Abram zog, hatte auch Schafe und Ziegen und Zelte. Und das Land konnte es nicht ertragen, dass sie beieinander wohnten, denn ihre Habe war groß und sie konnten nicht beieinander wohnen. Und es war immer Zank zwischen den Hirten von Abrahams Vieh und den Hirten von Lots Vieh. Es wohnten aber auch zu der Zeit die Kanaaniter und Perisiter im Lande. Da sprach Abram zu Lot: Es soll kein Zank sein zwischen mir und dir und zwischen meinen und deinen Hirten, denn wir sind Brüder. Steht dir nicht alles Land offen? Trenne dich doch von mir. Willst du zur Linken, so will ich zur Rechten. Und willst du zur Rechten, so will ich zur Linken. Da hob Lot seine Augen auf und sah die ganze Gegend am Jordan, dass sie wasserreich war. Denn bevor der Herr Sodom und Gomorra vernichtete, war sie bis nach Zoar hin wie der Garten des Herrn, gleich wie Ägyptenland. Da wählte sich Lot die ganze Gegend am Jordan und zog nach Osten. Also trennte sich ein Bruder von dem anderen, sodass Abram wohnte im Lande Kanaan und Lot in den Städten jener Gegend. Und Lot zog mit seinen Zelten bis nach Sodom. Abraham war also schon eine ganze Zeit lang unterwegs, zusammen mit seiner Frau Sarai und seinem Neffen Lot. Erst sind sie in ihrer ursprünglichen Heimat aufgebrochen, sind bis nach Kanaan gezogen. Wegen einer Hungersnot konnten sie dort nicht bleiben. Sie flohen nach Ägypten, mussten auch von dort wieder fliehen und gingen zurück nach Kanaan. Abraham und Lot waren beide inzwischen richtig reich geworden, hatten Geld, große Viehherden. Aber das Land reichte offenbar nicht als Weideland für beide. Es wohnten ja auch noch andere Menschen dort. Und so gab es Konflikte, weniger zwischen Onkel und Neffen, sondern vor allem zwischen ihren Hirten. Was genau los war, das bleibt offen. Aber ich stelle mir vor, dass die beiden ständig gerufen waren, um Streit zu schlichten. Und irgendwann waren sie es dann leid. Das, was als gemeinsames Aufbruchsprojekt gestartet war, ging nicht mehr weiter. Da ergreift Abraham als Rangälteste der Familie die Initiative, um den Streit zu schlichten. Er schlägt Lot vor, er könne sich doch von ihm trennen. Dabei macht er nicht vom Recht des Älteren Gebrauch, dass er sich das beste Stück zuerst sichert. Nein, er überlässt seinem Neffen die Wahl. Lot solle entscheiden, wo er hinziehen wolle. Das ist sehr weise, finde ich. Andere Patriarchen hätten ihren jüngeren Kontrahenten vielleicht diktiert, wie der Friedensplan auszusehen habe und sich selbst zunächst das beste Stück genommen. So ein Diktatfrieden, der schafft ja oft böses Blut und schreit dann nach Rache. Nicht so Abraham. Er zeigt Größe. Er tritt zurück. Wähle du. Nimm du, was für dich das Beste ist, und ich nehme, was übrig bleibt, gehe meiner Wege und lasse dich in Frieden. Abraham sieht Lot nicht nur als Gegner. Er nennt ihn ausdrücklich Bruder, obwohl er doch sein Neffe war. Er stellt sich mit ihm auf eine Stufe, ja mehr noch, er stellt Lot über sich, indem er ihm die Wahl überlässt. Für mich klingt das schon etwas an, was Jesus in der Bergpredigt geboten hat. Liebt eure Feinde, tut gut denen, die euch hassen. Und beide handeln zutiefst jüdisch, im Sinne einer Definition, die ich gelesen habe. Dort heißt es, jüdisch zu sein bedeutet, dass wir uns entschieden haben, unsere Beziehung zu Gott weiterzuentwickeln, in dieser Welt entsprechend den Gedanken der Tora zu wirken und die Idee einer Welt nicht aufzugeben, in der die Ebenbildlichkeit Gottes aller Menschen anerkannt und honoriert wird. Dieses Festhalten an der Ebenbildlichkeit aller Menschen, auch des Feindes, ist aus meiner Sicht der Schlüssel zur Konfliktlösung im Sinne der Bibel und ganz besonders der Bergpredigt. Wie viel wäre gewonnen, wenn wir in unseren Konflikten in der Tiefe erkennen könnten, dass der Gegner, die Gegnerin ein Ebenbild Gottes ist, wie ich. Wie unendlich schwer das ist, das können wir auf krasse Weise in den kriegerischen Konflikten unserer Zeit sehen. Und zugleich, wie wesentlich wäre es doch, wenn zum Beispiel die Kriegsparteien in Nahost sich nicht gegenseitig das Existenzrecht absprechen würden, sondern trotz aller massiver Differenzen einander sehen würden. im anderen das Ebenbild Gottes sehen. Das ist uns allen aufgetragen, in großen und kleinen Konflikten, so herausfordernd das auch sein mag. Nach Abrams Angebot wusste Lot sofort, welchen Teil des Landes er wählen wollte. Er nahm die Gegend auf der anderen Seite des Jordans. Wasserreich, saftige Weiden, voller Obst, Getreide und Gemüse, ein Paradies geradezu. Es war offensichtlich, welches der bessere Teil war. Und wenn ihm schon die Wahl gelassen wollte, dann wollte er auch zugreifen. Und so geschah es. Lot zog nach Osten und Abram blieb im Land Kanaan. Ende gut? Alles gut? Noch nicht ganz. Wie ging's eigentlich Abram nach der Trennung? Hören wir mal, wie die Geschichte weitergeht. Als nun Lot sich von Abram getrennt hatte, sprach der Herr zu Abram: Hebe deine Augen auf und sieh von der Stätte aus, wo du bist, nach Norden, nach Süden, nach Osten und nach Westen. Denn all das Land, das du siehst, will ich dir geben und deinen Nachkommen ewiglich. Und ich will deine Nachkommen machen wie den Staub auf Erden. Kann ein Mensch den Staub auf Erden zählen, der wird auch deine Nachkommen zählen. Drum mach dich auf und durchzieh das Land in die Länge und Breite, denn dir will ich's geben. Und Abram zog weiter mit seinem Zelt und kam und wohnte im Hain Mamre, der bei Hebron war, und baute dort dem Herrn einen Altar. Es wird nicht direkt gesagt, wie es Abram ging. Es wird nur indirekt angedeutet darüber, wie Gott reagierte. Hebe deine Augen auf und sieh, wo du bist. Ich könnte mir gut vorstellen, dass Abram nach der Trennung, nach der geglückten Trennung, muss man sagen, Zweifel kamen. Hab ich das wirklich richtig gemacht? Ich habe meinem Neffen den Vortritt gelassen. Habe ich nicht jetzt den Kürzeren gezogen? Bin nicht ich letztendlich der Loser? Ja, das Land ist mir von Gott verheißen, aber es ist voller Sand und Staub. Was habe ich jetzt von meiner Freundlichkeit? War ich nicht zu weich? Hätte ich nicht von meinem Recht des Älteren Gebrauch machen sollen und darauf pochen? Und zu dem Zweifel kam vielleicht auch noch der Neid. Da drüben, auf der anderen Seite des Flusses, ist doch alles viel schöner. Dort wächst es üppiger, das Gras ist grüner, die Früchte saftiger. So könnte es gewesen sein. Es wäre jedenfalls eine menschliche Reaktion. Gott sagt Abram: Hebe deine Augen auf und sieh, wo du bist. Schau genau hin, wo du bist. Schau, was du alles hast und was ich dir geben will. Nimm wahr, was schon da ist vor deinen Augen. Guck nicht hin, was fehlt. Schau nicht auf die andere Seite des Flusses. Mach dir keine Gedanken drüber, ob das Gras auf der anderen Seite des Zaunes grüner ist. Schau auf den Segen, den ich dir geben will. Du denkst, es sei dürres Land. Den Staub, den du siehst, er ist Bild meines Segens, Sinnbild für die unzähligen Nachkommen, die ich dir schenken will. Schau genau hin, es ist nicht so, wie du denkst. Schau das Land mit Segensaugen an. Und dann sagte Gott: Drum mach dich auf und durchzieh das Land in die Länge und Breite, denn dir will ich's geben. Es gibt in der geistlichen Tradition einen Satz, der mir immer wieder begegnet und den ich auch manchmal verwende: Worauf du schaust, das wächst. Wenn ich auf die Angst schaue, dann wächst die Angst. Wenn ich mich darauf ausrichte, dass ich zu kurz gekommen bin, dann wächst dieses Empfinden in mir. Wenn ich das Glas als halb leer ansehe, dann nimmt diese Überzeugung zu. Und wenn ich auf Gottes Güte und Gnade schaue, dann wächst sie. Mir fällt dazu ein Experiment ein, von dem ich kürzlich gelesen hatte. Es ist schon in den 60er Jahren mit Studenten in Harvard durchgeführt worden. Die Studierenden hatten die Aufgabe, Ratten zu beobachten, die durch ein Labyrinth laufen. Sie sollten schauen, wie lange die Tiere brauchten. Und es gab zwei Käfige mit Versuchstieren. Auf dem einen stand ein Schild, speziell ausgebildete, intelligente Tiere. Und auf dem anderen stand ein Schild, da stand drauf, dumme, träge Ratten. Sie ahnen es, aber was keiner von den Studenten wusste, es waren alles ganz gewöhnliche Tiere. Keine einzige war irgendwie trainiert. Und dann geschah etwas ganz Erstaunliches. Die Tiere, die für schlauer und schneller gehalten wurden, die bewegten sich viel geschickter durch das Labyrinth. Die angeblich schlauen Tiere schnitten doppelt so schnell ab, doppelt so gut ab, wie die vermeintlich Dummen. Zunächst wollte niemand an der Universität dieses Ergebnis glauben. Es erschien einfach viel zu magisch. Und dann begann man es zu erforschen und stellte fest, naja, die Art und Weise, wie die Studierenden auf die Tiere blickten und von ihnen dachten, führte dazu, dass sie sie liebevoller, sanfter, erwartungsvoller behandelten. Und das führte dann schließlich zu anderen Ergebnissen. Wie ich auf etwas Lebendiges blicke, wie ich auf das Leben blicke, das verändert, wie sich das Leben entwickelt. Wenn ich mit Segensaugen schaue, so wie Gott, wächst das Leben und wird fruchtbar. Wenn ich das Potenzial von jemandem sehe, wenn ich erkenne, dass im anderen Gott selbst mir entgegenschaut, dann entfalten sich in meinem Gegenüber schier ungeahnte, ja göttliche Kräfte. Also, Avram und Lot trennen sich im Guten. Avram ist versöhnt mit dem Land, das ihm bleibt, und er schaut segensreich in die Zukunft. Ende gut, alles gut, na, noch nicht ganz. Das fruchtbare Land, das Lot gewählt hat, das wird ihm leider zur Hölle. Die Könige und die Menschen der Stadtstaaten, die dort leben, fallen übereinander her. Es gibt immer wieder neue Bündnisse, geradezu bürgerkriegsähnliche Zustände, jeder gegen jeden, undurchsichtig, blutig, grauenhaft. Lot und die Seinen werden in diesen Kriegswirren gefangen genommen. Avram hört in der Ferne davon, stellt eine kleine Truppe zusammen und rettet Lot und seine Familie und sein Hab und Gut. Das ist doch erstaunlich. Trotz aller Konflikte zwischen diesen beiden, der Einsicht, dass Trennung eigentlich der bessere Weg ist, bleibt die Verbundenheit. Und zwar nicht nur gefühlt, sondern ganz handfest. Avram steht für Lot ein, begibt sich selbst in Lebensgefahr und rettet den Neffen, den er als Bruder ansieht. Der Segen Gottes gilt eben nicht nur ihm, sondern auch seinem Gegner. Manchmal ist es besser, sich zu trennen, ja. Doch es ist gut, in aller Trennung immer im Blick zu behalten, was verbindet. Paare mit Kindern, die sich trennen, die wissen, über die Kinder sind sie für immer und ewig verbunden. Und ihr in der Kommunität, ihr wisst, dass es zwei Kommunitäten gibt, die den Namen Christusbruderschaft tragen. Und ihr bleibt Geschwister in Christus. Und selbst wenn es in Israel, Palästina zu einer Zwei-Staaten-Lösung kommen sollte, beide Völker werden doch immer über das gemeinsame Land verbunden bleiben. Mir ist vor wenigen Tagen ein berührendes Video zugespielt worden. Es wurde 2016 aufgenommen, während des letzten Krieges zwischen Israel und Gaza. Das sind Mütter, Frauen, Töchter, Großmütter zu sehen aus Israel und Palästina. Sie demonstrieren gemeinsam für den Frieden und singen abwechselnd auf Hebräisch und Arabisch. Zwischen Himmel und Erde gibt es Menschen, die in Frieden leben wollen. Gebt nicht auf. Träumt weiter von Frieden und Wohlstand. Wann werden die Mauern schmelzen? Wann werde ich aus dem Exil zurückkehren und meine Tore öffnen dem, was wahr ist und gut? Ja, wann werden wir wie Avram und Lot getrennt, verbunden und gesegnet sein? Wann? Ja, wann? Amen.